Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hahner Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, auch wenn es sich heute um ein etwas ernsteres Thema handelt. Ich komme nämlich darauf, weil wir alle hatten im Briefkasten eine Broschüre der Gartenstadt. Und insofern wirst du die auch bei dir im Briefkasten gehabt haben. Die hatte eine Überschrift und die heißt Blackout in Hahn. Herausgegeben von der Bürgermeisterin und letztendlich auf einigen kleinen Seiten findet man dort Notfallmeldestellen. Das Warnsystem für die Bevölkerung wird nochmal kurz erklärt. Und auch wie wichtig das ist, für alle Notfall- und Krisensituationen einen Notfallvorrat zu behalten. Ja, der war jetzt bei uns im Briefkasten und dann denke ich so, okay, wie realistisch ist das denn mit so einem Stromausfall? Christian Untrieser, unser Landtagsabgeordneter, hält ihn für eher unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite, wenn die Stadt schon solche Flyer verteilt, scheint ja doch was dran zu sein, dass man zumindest sich für einen solchen Fall wappnen sollte. Ja, und so kam ich auf meinen Gast, der heute im Podcast ist. Ist kein Hahner, aber ist ein ausgewiesener Experte für das Thema Krisenvorsorge. Er selber nennt sich Prepper mit Verstand und hat einen eigenen Blog, hat einen eigenen Podcast, hat einen eigenen YouTube-Auftritt. Er war im ZDF, er war in der ARD im Podcast. Also ist ein gefragter Mann, der mit dem Slogan Krisenvorsorge ohne Panikmache wirbt. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, Mensch, wie findest du es eigentlich, wenn die Stadt solche Broschüren verteilt an die Bevölkerung? B, füll das doch mal mit Leben und gib uns mal konkrete Tipps, was man in einem Fall machen soll, wenn der Notfall halt eintritt, beziehungsweise wie ich mich auf einen solchen Notfall vorbereiten kann. Bleiben wir auch mal bei dem Thema Stromausfall, der eben nicht 2 Stunden dauert, sondern 2, 3 oder 10 Tage. Denn dann wird es relativ schwierig, beispielsweise an Wasser ranzukommen. Nahrungsvorräte bräuchte man dann, aber vor allem das Thema Wasser ist ein ganz entscheidendes. Ja, hört mal rein, nehmt euch die Tipps mal zu Herzen und guckt auch mal in den Shownotes. Da ist Philipp mit seinen ganzen Auftritten hinterlegt. Haltet euch da mal auf dem Laufenden und betreibt für irgendeine Krise auch Vorsorge. Das machen ja nicht nur diese sogenannten Prepper, sondern eben auch das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt dies. Insofern kann ich das nur jedem jetzt ans Herz legen und ich hoffe, du machst irgendetwas, um für die eine oder andere Krise vorbereitet zu sein. Ja, hallo Philipp, dann vielen herzlichen Dank schon mal für deine Zeit heute. Schön, dass
du
da bist.
Ja, freut mich hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie kam ich auf dich? Also in der Corona-Zeit habe ich mich tatsächlich mal mit dem Thema Krisenvorsorge so ein bisschen beschäftigt und war auf der Suche nach einem Podcast logischerweise. Da habe ich einfach mal das Wort Prepper eingegeben und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen, habe den mit Interesse verfolgt, habe dann auch gesehen, ein paar YouTube-Videos habe ich mir noch angeschaut und habe dann für mich auch selber so angefangen mit der Krisenvorsorge. So, und jetzt war vor einigen Monaten bei uns was im Briefkasten von der Stadt Hahn und zwar Blackout in Hahn, eine Broschüre, Stromausfall und dann ein Ratgeber für die Eigenvorsorge. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt an alle Hahner Haushalte, wir sind ja eine kleine Stadt hier, verteilt worden. Und letztendlich ist jetzt jeder Bürger, jede Bürgerin mit diesem Flyer so ein bisschen alleingelassen worden. Nur nach dem Motto, ja, da steht ja jetzt alles drin, wo du hingehen kannst und dass du dich für 10 Tage vorbereiten sollst. Und da habe ich gedacht, jetzt machst du mal für die Kolleginnen hier in Hahn und dergleichen für unsere Bürgerinnen und Bürger hier in Hahn mal eine Session mit einem, der sich damit richtig auskennt, nämlich mit dir. Und insofern, du kennst die Broschüre. Erstmal so vorneweg, wie gefällt dir so eine Broschüre, wenn die von der Stadt verteilt wird?
Finde ich erstmal super. Also grundsätzlich auch gut gemacht, so vom Design her sehr ansprechend, mit einem QR-Code zum BBK, finde ich cool. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch dass die Bürgermeisterin in Hahn sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, dass das, ich meine, das ist jetzt mittlerweile eh so in aller Munde in den Medien, aber ja, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren darüber, finde ich super und finde ich persönlich ist auch, sollte die Aufgabe jeder Stadtverwaltung, jedes Kreises sein, um Bürgerinnen und Bürger aufzuklären, dass das halt eben keine Spinnerei ist. Inhaltlich habe ich mal so drüber geguckt und wir hatten uns ja auch im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten. Mhm. Ja, an manchen Stellen sehr gut, also wirklich herausragend gut, wie zum Beispiel, ne, vergessen Sie nicht Ihre Haustiere und so, das ist sowas, da guckt halt auch nicht, eigentlich nicht jeder drauf. Oder Babynahrung und sowas, das finde ich super. An anderen Stellen wiederum irgendwie zu dünn. Ne? Also da kommen wir ja gleich bestimmt noch zu, aber da könnte man halt, hätte man das besser machen können mit nur ein paar Sätzen mehr oder ein paar Wörtern mehr. Ne? Aber so alles in allem, super Initiative, tolle Sache, gefällt mir gut.
Okay, also ich fand es auch gut, weil mich das Thema interessiert. Ich weiß aber auch, dass der eine oder die andere das jetzt nicht so toll fand, weil so ein bisschen alarmistisch, ne? So, also ich habe mich ja auch jetzt mit unserem Landtagsabgeordneten, der hier für die Stadt Hahn auch mit zuständig ist, mal unterhalten. Der sagt zum Beispiel, das Thema eines Blackouts ist total unwahrscheinlich. Ja, so muss er wahrscheinlich auch sagen. Und er sagt, er hält da eigentlich nichts von. Vielleicht komme ich mal kurz zu der Broschüre. Was ich gut finde, die Notfallmeldestellen, das war mir nicht komplett unbekannt, wo das hier in so einer Stadt, wenn man wirklich Not am Mann ist, wo man sich da trifft. Mhm. Das finde ich gut. Ich werde auch diese Broschüre nochmal verlinken. Und eben auch nochmal so den Hinweis, wo bekommst du Informationen? Im Regelfall aus dem Radio. Und deshalb hol dir mal ein batteriegetriebenes oder Kurbelradio oder solarbetriebenes Radio. Das fand ich gut. Die Checkliste finde ich auch ein bisschen dünn jetzt, ne? Weil das Thema Vorrat für 10 Tage, was heißt das jetzt? Das ist ja, sag ich mal, immer pro Person wahrscheinlich gemünzt. Und deshalb mal die Frage an dich als Experten. Was würdest du da so erstmal empfehlen, auch wenn man jetzt vielleicht keinen riesen Keller hat oder sowas? Ne? Also worauf sollte man auf jeden Fall, wenn man sich auf einen Stromausfall längeren vorbereiten muss, worauf sollte man sich da drauf konzentrieren?
Also wenn man das jetzt mal so gedanklich durchspielt, der Strom ist weg, so, ja, dann fang natürlich an, wenn klar ist, dass das so eine längere Nummer ist, dann fang natürlich an, im Hintergrund die Versorgungsketten sich aufzubauen. Also die das BBK, das THW, die ganzen Einrichtungen fangen dann halt an, Versorgungsketten aufzubauen, um die Bürgerinnen und Bürger halt zu versorgen mit Notrationen und dergleichen, allem, was notwendig ist. Das dauert aber seine Zeit. So, das muss man einfach wissen, dass diese Empfehlung ist überhaupt nicht alarmistisch und auch nicht Panikmache, sondern es ist einfach nur eine ganz klare Empfehlung zur Eigenverantwortung eines jeden Bürgers, einer jeder Bürgerin, damit man diese Zeit, die das braucht, damit die Notversorgungsketten aufgebaut werden, dass man die überbrücken kann, nämlich in Eigenverantwortung. So, das ist erstmal grundsätzlich, worum es hier geht. Also es geht hier nicht darum, sich irgendwie auf die Apokalypse vorzubereiten, sondern es geht darum, einen Zeitraum zu überbrücken. Ja. So, und wenn du jetzt halt überlegst, was ist so, wie lange kann das dauern? Naja, so 10 Tage, sagt man ja mal, sollte man so einen Vorrat haben, so, oder sich auf 10 Tage vorbereiten, dass man halt irgendwie von außen keine Hilfe bekommt und auch nichts im Supermarkt kriegt und Leitungswasser weg ist und sowas alles. Und wenn du jetzt überlegst, was wird das Wichtigste sein in diesen 10 Tagen? Da gibt's halt diese berühmte Dreierregel, die hört man immer wieder. Und die besagt ja, dass man 3 Minuten ohne Luft überlebt, 3 Stunden ohne Dach über dem Kopf oder ohne Witterungsschutz, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Essen. So. Atmen können wir immer noch, auch im Blackout. Und wir haben auch immer noch unsere Wohnung und unser Haus im Blackout. Das heißt, die ersten beiden, die sind schon mal weg. Dann das Kritischste, was dann kommt, ist Trinken. Und für mich steht Trinken an allererster Stelle. Da muss man sich wirklich drum kümmern. Und das ist was, das darf man echt nicht vernachlässigen. Also für mich, alle denken immer sofort an Essen und an irgendwie Konservendosen und sonst was. Zweitrangig oder drittrangig, sogar vielleicht viertrangig. Viel wichtiger in dieser Übergangszeit ist Trinken. Okay. Trinken, ist das A und O. Und ja, da solltest du für 10 Tage auf jeden Fall genug haben. Ein erwachsener Mensch, jetzt weiß man ja, kennt man ja so vielleicht, hat man schon mal gehört, 2 Liter Wasser am Tag, Trinkwasser, reines Trinkwasser, also noch nicht mal waschen, kochen, sonst sowas, sondern wirklich nur trinken, 2 Liter am Tag, wenn du rationierst, vielleicht 1,5 Liter, dann darfst du aber auch nicht so viel schwitzen, weil dehydrieren ist nicht witzig. Und das musst du schon einplanen. Also so ein Wasserkasten, der hat, ich glaube, so, ja, je nachdem, welchen man nimmt, und die ich eingelagert habe, die haben 9 Liter, meine ich. So, jetzt sind wir 5 Personen. Da kommt schon was zusammen. Ne? Also muss man schon ein bisschen Platz einplanen. Oder aber irgendwie sich anders Trinkwasser verschaffen, Gedanken machen, wie man das hinkriegt. Es gibt so Filtersysteme, man kann irgendwie aus dem Bach sich Wasser rausfiltern, abkochen, über Tabletten reinigen. Man muss halt schauen, dass man so Schwermetalle und sowas rauskriegt, sich ein bisschen informieren, ist Industrie im Gebiet, in der Umgebung und so, wo kommt der Bach her? Das alles so ein bisschen, da muss man sich mit beschäftigen, aber es gibt halt auch Möglichkeiten, an Trinkwasser zu kommen, ohne es einzulagern. Ja, und das ist für mich ganz klar die Top-Priorität, trinken.
Bei der Vorsorge, also wenn man dann so einen Vorrat mal anlegt, also das fand ich auch gut auf deiner Homepage, kann man da nochmal nachlesen. Du hast einen guten Unterschied gemacht zwischen Vorsorgen und Hamstern. Also worin besteht da der Unterschied? Bei Hamstern haben wir alle gesehen in der Corona-Krise, das war halt echt ätzend. So bin ich auch zur Krisenvorsorge gekommen, habe jetzt für mich auch einen Vorrat angelegt, muss aber ganz ehrlich sagen, ja, so ein Vorrat anlegen, das dauert, bis man den dann angelegt hat. Den dann aber auch zu managen, das ist schon eine echte Herausforderung, also auch eine logistische Herausforderung. Du willst ja nichts wegschmeißen, du willst auch jetzt eben nicht 3 Wochen lang hintereinander nur Ravioli essen. Und auch das Wasser, das läuft ja auch irgendwann ab. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mich das System gefunden beim Wasser. Also ich habe jetzt wirklich 12-Liter Kästen genommen, dass sie so ein bisschen größer sind, habe die dann so nach Verfallsdatum gestapelt. Also der am ehesten Richtung Verfallsdatum geht, ist oben. Und wenn er dann so 3 Monate vorher, nehme ich den weg, fülle den dann von unten wieder auf, sodass ich eigentlich immer nur einen Wasserkasten irgendwann mal kaufen muss, um den halt aufzufüllen. Und so habe ich da unterschiedliche Verfallsdaten drin. Ich weiß gar nicht, ob Wasser überhaupt schlecht wird, aber man weiß es halt auch nicht. Man will ja auch nicht so abgestandenes Wasser dann trinken. Aber du musst halt immer gucken, da musst du wieder losfahren, da musst du den Kasten runterholen, da musst du den anderen Kasten drunter stellen. Also man ist da schon mit beschäftigt, ne?
Du beschreibst gerade das Prinzip der Rotation.
Ach so.
ist absolut richtig. Also hast nichts falsch gesagt, ist alles richtig. Ja. Das quasi, man nennt es auch First In, First Out, FIFO. Im Prinzip, du nimmst die Einkäufe und packst sie ganz hinten an. Also du stellst die ganz hinten an, du packst sie hinten im Regal und verbrauchst von vorne. Wenn du jetzt Wasser nimmst, dann klar, du nimmst quasi den neuen Kasten und stellst ihn nach hinten oder unten oder wie auch immer, je nachdem, halt an der gegenüberliegenden Stelle von da, wo du nimmst. Hast du genau richtig beschrieben. Ja, es ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber prinzipiell ist das auch kein großes Management. Also ich kann dir ehrlich sagen, Dinge verfallen nicht so schnell, wie man meint. Man muss nur darauf achten, dass man sie vernünftig lagert. Zum Beispiel habe ich meine Sachen im Keller gelagert. Jetzt ist das dem Wasser in den Wasserflaschen egal, wo sie stehen, weil das ist eh luftdicht. Aber trotzdem, auch Wasser hat ein Verfallsdatum. Ich würde bei Glasflaschen eher nochmal ein Auge zudrücken als bei Plastikflaschen. Plastikflaschen, finde ich persönlich, schmecken nach einer gewissen Zeit auch immer so komisch. Hat wohl auch damit zu tun, dass sich der Kunststoff im Wasser löst. Deswegen, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen nachschauen. Aber also Wasser ist erstmal in Glasflaschen ziemlich unbedenklich 1 Jahr bestimmt haltbar.
Ja.
Ich habe auch schon mal eine Pizza gebacken aus Mehl, das war schon 6 Jahre abgelaufen. Und es hat keinen Unterschied gemacht. Warum? Weil ich es vernünftig gelagert habe. Ich habe so eine sogenannte Klimakiste, das ist ganz einfach selber gebaute, mit Fensterdichtung abgedichtete IKEA-Kiste, wo so Trockner, so Luftentfeuchterkissen drin sind, die man ausbacken kann. Und da habe ich eine konstante Luftfeuchtigkeit drin, die stehen im Keller. Klar, mein Keller ist feucht, ist ein altes Haus, aber das interessiert das Mehl in der Kiste nicht. Und wenn ich einkaufe, packe ich neues Mehl rein. Und wenn wir irgendwas backen, dann holen wir das Mehl halt da von vorne wieder raus. So. Und in der kurzen Zeit, wo man das öffnet, ist die Feuchtigkeit auch uninteressant. Und ein Keller ist kühl, der ist nicht wirklich hell, der ist schattig. Also super, super zum Lagern. Jetzt hat nicht jeder so viel Platz. Man muss dann natürlich immer sich selber irgendwie was finden. Aber ich sag mal, also so Vorräte für mehr als 2 Tage sollte irgendwie jeder zu Hause hinkriegen. Und wenn, dann kann man halt auch kreativ werden. Ne? Also kann man das unterm Bett irgendwie lagern. Es gibt hinter Türen gibt es irgendwie tote Winkel. Also es gibt überall Tricks und Kniffe, wo man was einlagern kann. Ja, und also viel Management ist das nicht. Und Mindesthaltbarkeitsdatum halte ich eh nicht so viel von. Also da achte ich lieber auf meine Sinne. Augen zum Gucken, Nase zum Riechen und mein Mund zum Schmecken. Und wenn irgendwas davon Alarm schlägt, dann tue ich es weg.
Ich komme deshalb drauf, weil ich Leute kenne, die haben sich dann Vorrat angelegt, sind da nie dran gegangen, haben hinterher alles weggeschmissen, weil sie gesagt haben, ach, brauche ich doch nicht. Das ist ja auch eigentlich fatal, weil man denkt so, na komm, ist schon alles nicht so schlimm. Du hast das ja auch anschaulich geschildert in deinem Podcast und ich glaube auch in einem YouTube-Video, dass man sich ja auch vor Augen halten muss, die Supermärkte werden jeden Tag angefahren mit frischer Ware und wenn kein Strom mehr da ist oder kein Benzin mehr da ist, dann kommt da keiner mehr. Dann also, sind die relativ schnell ausverkauft, ne?
Du hast jetzt das zweite zuerst angesprochen, was neben diesem FIFO-Prinzip ganz wichtig ist. Kauf das, was dir schmeckt und was du verbrauchst und eh schon benutzt. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, nicht jeder isst Ravioli und Konservendosen, obwohl ich persönlich die auch bewerbe und sage, Leute, ne, guck, das ist eine super Art und Weise, da einzusteigen. Auf der anderen Seite, ehrlicherweise, Raviolis werden in Konservendosen niemals schlecht. Die verlieren höchstens an Geschmack. Also die kannst du 10 Jahre in die Ecke knallen und wenn die Dose nicht kaputt ist oder aufgewölbt ist oder so, kannst du die immer noch essen. Wie gesagt, dran riechen, gucken, dass es in Ordnung ist. Schmeckt dann halt nur vielleicht nicht mehr so toll. Egal, der Hunger treibt es am Ende rein. Und ja, also tatsächlich Supermärkte und so, das wird alles zu spät sein. So, und Hamsterkäufe sind halt auch Quatsch, weil man muss sich langfristig mit dem Thema beschäftigen. Es geht so ein bisschen darum, sich einen Puffer zu Hause aufzubauen, nicht so ein kurzfristiges einmal fire and forget, sondern in den alltäglichen Einkauf immer mal ein bisschen mehr einbauen. So, ne? Vielleicht nicht nur 1 Kilo Mehl zu Hause lagern, sondern einfach mal 6 Kilo Mehl zu Hause lagern. Das aber nicht auf einmal kaufen, sondern in den nächsten 3, 4 Einkäufen immer 1 Kilo mitnehmen, obwohl man schon 3 Kilo zu Hause hat. Ja gut, aber dann nimmst du halt nochmal 1 Kilo mit. Warum nicht? So, ne? Das ist halt Aufbau von einem Vorrat. Und Supermärkte, wenn der Strom weg ist, haben eh zu. Also mal abgesehen davon, dass du da nicht bezahlen kannst, wäre es auch eigentlich meistens viel zu gefährlich, die aufzumachen, weil überleg mal, wie viele Supermärkte kennst du, die überall Fenster haben an allen Seiten.
Ja, ja, klar.
Eigentlich haben die nur eine Fensterfront, das ist an der Kasse. Und jetzt kannst du überlegen, wie viel Licht da durchkommt. Selbst an helllichtem Tag ist es hinten in der Ecke im Supermarkt super duster. Dann laufen noch die Kühlgeräte, die dort genau an der dunkelsten Ecke sozusagen stehen, laufen dann aus. Das heißt, die Leute rutschen im Dunkeln aus. Das macht kein Supermarktleiter, wird das in Kauf nehmen. Also bleibt der Supermarkt geschlossen, mal abgesehen davon, dass die Türen nicht aufgehen. Also Einkaufen im Blackout kannst du knicken. Das ist dann zu spät. Da sollte man sich schon im Vorfeld Gedanken drüber machen. Insofern finde ich das super, dass eure Stadt jetzt im Vorfeld darüber informiert.
Ja. Ja, deshalb nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe ja gesagt, jemand, der sich damit auskennt, du nennst dich ja selber im Internet und in deinem Podcast Prepper mit Verstand. Mich würde mal interessieren, wann hat sich das so gepackt? War wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht ein Hobby oder wie kam das? Gab es da ein Schlüsselereignis, wo du sozusagen wach wurdest und gesagt hast, ich muss da was machen? Und dann ist das ja noch ein Unterschied, ob man es macht oder ob man dann wirklich sozusagen auf Mission geht und sagt, ich versuche da ganz viele von zu überzeugen, weil ich habe dich im ZDF gesehen, du bist auf mehreren Kanälen präsent und gehst ja auch sehr offensiv damit um und dann eben mit diesem Internetnamen Prepper mit Verstand. Erzähl doch mal, wie das so kam und wie du auf den Namen gekommen bist.
Also es kam vor 10 Jahren mit der Geburt meiner ersten Tochter. Ich war damals, war ich 28 und habe da bis dahin quasi von der Hand in den Mund sozusagen gelebt. Ne? Alle 2 Tage einkaufen gegangen, Rucksack voll mit irgendwelchen nicht lange haltbaren Lebensmitteln, in jeder Hand ein Sixer Wasser und dann ab nach Hause. Und das wiederholte sich alle 2 Tage. Da war nichts mit Vorrat. Und dann habe ich von einem Kollegen eine Erfahrung mitgeteilt bekommen, sozusagen. Er war nämlich auf einer Konferenz, wo Mark Ellsberg gesprochen hat. Und das ist der Autor von Blackout. Blackout ist so der Stromausfall-Blackout-Roman, der sozusagen als die Prepper-Bibel bekannt ist oder halt als das Werk bekannt ist, was viele zum Preppen gebracht hat.
Ist jetzt auch übrigens verfilmt worden mit Moritz Bleibtreu, ne?
Genau, als Serie, genau. Mhm. Wobei ich muss sagen, das Buch ist besser. Also nichts gegen Moritz Bleibtreu. Die Serie ist gut, es ist unterhaltsam, aber wer das Buch kennt, findet natürlich das Buch besser, es ist ja immer so. Und da wird halt echt sehr gut und anschaulich werden Sachen beschrieben, die du so nicht auf dem Schirm hattest. Und da ist es mir auch so ein bisschen, hat es mir die Augen geöffnet. Und gerade dann mit der Geburt meiner Tochter, wo ich dann auf einmal in die Rolle des Verantwortlichen kam. Ja, also vorher nur für mich selber, auf einmal hast du dieses Bündel in der Hand und denkst dir, oh wow, das ist ein anderes Lebewesen und wenn ich mich da jetzt nicht drum kümmere, dann kümmert sich da, außer meiner Frau natürlich, aber wenn wir uns da jetzt nicht drum kümmern, kümmert sich da so in erster Linie erstmal niemand drum. Also es ist unsere Verantwortung. Wir sind für das Leben dieses Kindes verantwortlich mit allem, was dazu gehört. Und dazu gehört natürlich auch Essen, Trinken, Überleben. Und kombiniert mit diesem Buch und den Erfahrungen dort oder den Ereignissen in diesem Buch, war das bei mir so ein Klickmoment. Da habe ich so gedacht, wow, okay, da musst du eigentlich mal für vorsorgen, weil am Ende bist du derjenige, der die Lösung parat haben muss.
Ich will mal fragen, hat dich das, also hat das auch so ein Angstmoment ausgelöst? Also so, dass so der erste Impuls auch Angst war vor so einer Situation, was mache ich dann eigentlich? Oder so ganz nüchtern überlegt, so nee, komm, da muss ich jetzt eine Lösung finden.
Eher Letzteres. Also ich bin eh nicht so ein Mensch, der groß Angst hat. Jetzt natürlich klar, ich bin aufgeregt in so Stresssituationen, Prüfungssituationen oder sowas. War ja aber in dem Zeitpunkt gar nicht da. Also es war ja quasi so, okay, du hast jetzt Zeit, was zu machen und dich vorzubereiten. Das, klar. Und das nimmt einem dann am Ende in den Situationen total die Angst, weil du bist vorbereitet. So. Und das war 2013. Also das war Highlife in Deutschland sozusagen. Ne? Klar, hier Wirtschaftskrise, dies, das, keine Frage. Aber trotzdem, das sind in meinem Leben sozusagen friedliche, fette Jahre gewesen. So, ne? Da war von Krise, Corona kannte da noch keiner und da, also da war noch nichts so, ne, in dem Zusammenhang. Und da wirst du natürlich blöd angeguckt, wenn du jetzt sagst, so ja, ich fange jetzt an, Vorräte zu machen. So, da war eher der Trend weg von den Vorräten, weg von Kellern und so, wenn du ein Haus baust, dann bloß kein Keller, das ist viel zu teuer. Und Großvorrat musst du ja nicht mehr anlegen heutzutage. So, und solche Geschichten. Und dann habe ich halt angefangen und habe halt so mit so Sachen wie einem Fluchtrucksack und so einem kleinen Vorrat und sowas und muss natürlich gucken, erstmal so einen Rucksack genommen, den wir eh schon zu Hause hatten, halt möglichst wenig Geld ausgeben. Natürlich als junge Familie hast du es natürlich dann auch nicht so dicke mit den Finanzen und da habe ich dann halt so ein bisschen angefangen und irgendwann dann jetzt so vor Corona, ich glaube 2020 habe ich damit angefangen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, auch darüber zu schreiben. Und ich habe das als Anlass genommen, um es wieder aufzubessern. Also ich habe quasi meine Preps verbessert. Erste Hilfe, Fluchtrucksack, Vorrat und sowas alles. Und habe gleichzeitig das genutzt, um darüber zu schreiben und Aufklärung zu betreiben. Weil ich mir dachte, okay, wenn ich das jetzt an diese Aufklärung knüpfe, dann mache ich das auch ernsthafter. Und das ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Ich bin ganz froh, dass ich darüber reden kann, dass ich auch Reichweite bekomme, dass ich darüber informieren kann und auch Zuschriften von Leserinnen und Lesern bekomme, dass ihnen das sehr hilft und dass ihnen das auch in Situationen hilft, wie zum Beispiel, ja, Kind, da war jetzt, letztens hatte mir eine Mutter geschrieben, das Kind musste spontan ins Krankenhaus, RTW war da und da musste nicht mehr viel gepackt werden, weil war alles schon durch den Fluchtrucksack gepackt. Vielen Dank dafür, da hat mir sehr geholfen. Hey, total cool, ne? Also ich liebe solche Zuschriften. Und der Name, der ist eigentlich, der ist so ein bisschen umstritten, weil sich andere Prepper da beleidigt fühlen, weil ich ja der Prepper mit Verstand bin, dann sind alle anderen ja ohne Verstand. Das war aber gar nicht mein Ziel. Also überhaupt habe ich da gar nicht dran gedacht, dass das so wahrgenommen werden könnte. Ich wollte eher den Nicht-Preppern da draußen vermitteln, dass das keine Spinnerei ist, sondern dass es halt mit Verstand gemacht wird. Und mein Ansatz ist auch eher mit Vernunft da dran zu gehen, also es nicht übertreiben, immer risikobewusst zu machen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt, also ich brauche mich jetzt zum Beispiel nicht auf ein Erdbeben unbedingt vorbereiten, wenn ich nicht in einem Erdbebengebiet wohne oder auf irgendwie die Zombie-Apokalypse, weil es halt keine Zombies gibt, ist halt Quatsch. So, ne? So in der Richtung, ich zum Beispiel bereite mich auch nicht darauf vor, in den Wald zu rennen und dort Biwak zu machen mit meiner Familie, weil ich das Schwachsinn finde mit einer fünfköpfigen Familie, die alle nichts mit Outdoor zu tun haben. Ja. Warum sollte ich mich darauf vorbereiten, mit einem Feuerstahl irgendwie ein Lagerfeuer machen zu können? Ist cool, aber es ist für mich nicht zielführend und das versuche ich halt rüberzubringen.
Okay, also mich hat es ja gepackt, ne? Also mich hat das direkt überzeugt. Also dein Name, da bin ich erstmal am Ball geblieben. Und eben, weil ich, als ich so ein bisschen mich da so informieren wollte, da bin ich auf Typen gestoßen, wo ich dachte, so, das ist echt nicht meine Welt. Mit Bunker und die sahen überall nur noch Feinde und am besten noch irgendwie mit Waffen und keine Ahnung was. Das war mir alles zu
martialisch.
Martialisch und hat mich überhaupt nicht abgeholt. Von der Seite her, so dieses schrittweise und vor allem dieses Thema Krisenvorsorge, also auch ein bisschen weiter gefasst. Ne? Weil wir eben, und ich bin ja in der Corona-Krise darauf aufmerksam geworden, ich habe das schon mal in einer anderen Folge schon mehrfach hier bei mir im Podcast gesagt. Bei mir war das so, das Aha-Erlebnis, ich musste halt immer arbeiten gehen, ich konnte erst abends losgehen in den Supermarkt und es war alles ausverkauft. Es war alles weg. Es gab nichts mehr. So, und dann habe ich gedacht, so, und da habe ich auch meine Familie gedacht, habe gesagt, ich muss ja irgendwie, habe ich irgendwas in den Einkaufswagen getan, damit ich irgendwas habe, egal ob ich das hinterher esse oder nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche Sicherheit. Ne? Oder dieses Thema Klopapier, das fand ich eher noch amüsant. Und dennoch habe ich dann gedacht, also was machen wir eigentlich, wenn mal was wirklich Schlimmes passiert? Es war ja eigentlich gar nichts passiert. Es herrschte ja schon eine gewisse Aggressivität im Supermarkt ums Klopapier rum. Das darf man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und da habe ich gedacht, was ist eigentlich, wenn mal wirklich eine Krise da ist? Wie gehen die Leute eigentlich dann damit um? Helfen die sich dann gegenseitig oder muss man dann alleine kämpfen? Und da hast du so ein bisschen Ruhe reingebracht und gesagt hast, okay, mach du mal eine Krisenvorsorge, aber sprich auch mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden über dieses Thema. Und dann habe ich das gemacht. Und da wurde ich total belächelt. Also dann habe ich das sogar bei mir im Team, in der Bank, habe ich sogar in den Teamsitzungen gesagt, heute habe ich mal ein ganz anderes Thema. Dann haben die mich erstmal alle angeguckt und habe ich gesagt, aber jetzt stellt euch mal das und das vor. Und das ist total auf fruchtbaren Boden gefallen. Da ist jeder anders mit umgegangen, aber die haben mir dann immer wieder zurückgespiegelt, weil wir das als Tagesordnungspunkt fast jedes Mal in der Teamsitzung hatten. Jetzt haben wir das gemacht und jetzt habe ich hier einen Wasserfilter und die eine hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Also das war richtig super hat eben dann auch gezeigt, dass wenn die Leute da mal in Ruhe drüber nachdenken können, ohne Panik, dass man dann auch zu Lösungen kommt, wo man auch selber mit leben kann. Weil ich verstehe dich da, als deine Tochter geboren wurde, 2013, sagst du, war das?
Ja.
Aber was hat denn deine Frau dazu gesagt?
Naja,
oder war die direkt Feuer und Flamme?
Nee, die war anfangs natürlich auch dagegen. So, heute kann sie sich dann nicht mehr dran erinnern. schönen Gruß an der Stelle. Aber ich weiß noch ganz genau, dass es anfangs natürlich, ich meine, ist ja auch klar. Also ich habe dann angefangen, irgendwie Konserven einzupacken und so. Und das sind dann schon mal, also ich meine, so eine Konserve kostet auch im Angebot immer noch irgendwie 1,50 € oder so. Und wenn du dann da irgendwie mal direkt deinen Einkauf mit so Konservendosen irgendwie ein Drittel teurer machst, da guckt dich natürlich dein Partner auch an und so, hä, warum holen wir das jetzt? So, das brauchen wir doch gar nicht so unbedingt. Aber das hat sich dann so gewandelt, dass das kam dann so ein bisschen so der Ritterschlag dann von ihr auch irgendwann, als es dann mit Corona losging und wir dann mal irgendwie in Quarantäne mussten und dann hieß es, weißt du was, ich bin echt froh, dass du das angefangen hast und dass wir das machen. So. Und Das ist richtig cool und mittlerweile ist sie Feuer und Flamme und hört meine Podcasts, gibt mir Tipps und liest sich Artikel durch und gibt mir Rückmeldungen und also ist so quasi ein bisschen Qualitätsmanagement auch so aus so einer Leserperspektive und so total super. Also da ist sie mittlerweile, ist sie da total Feuer und Flamme und dabei. Und wenn sie was sieht, was mich interessieren könnte, sagt sie auch, ach hier, guck mal, da ist jetzt im Angebot oder so. Ne? Also es ist, ist schon, hat sich gewandelt, ist total schön. Ich kann das aber auch verstehen. Es ist halt irgendwie, es ist halt ab der, ich nenne es mal neue Norm, ne, ein Prepper zu sein. Mittlerweile nicht mehr. Krisenvorsorge ist wieder so ein bisschen salonfähig, sage ich mal. Auch durch die Politik und die Krisen der letzten Jahre und durch das Marketing verstärkt von, wie zum Beispiel der Stadt Hahn. Das finde ich super. Vorher war es aber eher so ein Spinnerding. Aber das ist immer so, wenn du was anders machst, als es das Rudel macht. Das ist ganz menschlich, das ist ganz normal, weil früher hieß ab der Norm Gefahr. Und ab der Norm war ein Risiko. Und deswegen wurdest du aus deinem Stamm verstoßen, wenn du anders warst. Weil das bedeutet irgendwie, kennt man nicht und kennt man nicht, ist gefährlich. Und das war auch lange Zeit so. Aber früher, also deswegen sage ich neue Norm, weil früher war es total normal, was man macht heute. Also was Krisenvorsorge ausmacht. Denkt man mal an Omas Keller zurück, ne? Eingemachte Sachen. Der Opa meiner Frau. Leider habe ich, nachdem er gestorben ist, mit dem Preppen angefangen, weil ich habe mich selber immer gefragt, warum kauft der Mann jede Woche 2 neue Wasserkästen? Er hat doch 20 im Raum, in seinem Vorratsraum zu stehen. Warum holt der neue? Das ist doch total irrsinnig. Der Mann hat den Krieg miterlebt und ich weiß genau, warum er es getan hat. Ich hätte mich gern nochmal mit ihm unterhalten, habe ich aber leider verpasst. Und früher war das ganz normal. Also wir haben eigentlich mehr Zeit der Menschheit mit Krisenvorsorge als wichtigen Bestandteil des Lebens verbracht, als dass wir es nicht getan haben. Wenn du mal überlegst, vor nicht mal 100 Jahren hatte noch jeder einen Vorratskeller. Und das ist heutzutage voll aus der Mode.
Absolut. Ja.
Und jetzt fällt es uns halt wieder auf die Füße.
Mhm. Also bei uns war das Aha-Erlebnis im Freundeskreis dann, als dann der Ukraine-Krieg ausbrach und die wussten ja, dass wir so mittlerweile so kleine Vorräte angesammelt hatten. Also wir haben auch keinen Keller, ne? Also wir wissen, ist auch immer ein Platzproblem.
Ja.
Also und die sagten dann, sprachen mich an, sagten, hör mal, was wusstest du eigentlich, was wir nicht wussten? Ich so, wieso? Ja, jetzt mit der Ukraine und es gibt ja kein Sonnenblumenöl mehr und all diese Themen, ne? So und wenn man jetzt mal mit offenen Augen doch durch die Welt geht, finde ich jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, also wir haben Corona miterlebt, da hatten wir schon Mangellagen. Nach dem Ukraine-Krieg auch, wir hatten Energiekrise jetzt im Winter. So, und haben jetzt aktuell im Medikamentenbereich massive Probleme. Also da kann mir doch keiner mehr erzählen, dass unsere Lieferketten dauerhaft so stabil wieder werden, wie sie vielleicht mal augenscheinlich waren. Wahrscheinlich war das nie anders, nur man hat es vorher nicht so gemerkt. Ja. Und deshalb halte ich das für total sinnvoll, jetzt sozusagen da Krisenvorsorge zu betreiben. Was ich aber persönlich schwer finde und deshalb nochmal die Frage an dich als Experten, wenn man sich so auf den Weg macht und damit anfängt. Also ich merke so bei mir, man kann sich da auch reinsteigern. Also es ging dann weiter so, jetzt brauche ich noch ein Kurbelradio. Ne, so, steht ja auch in der Broschüre drin, habe ich mir ein Kurbelradio. Dann haben wir genug Batterien, haben wir Kerzen, haben wir Decken und so weiter und so fort. Jetzt könnte ich auch noch weitergehen, haben wir Pfefferspray, haben wir dies, haben wir jenes. Wo hört man dann, also sag ich mal jetzt mal als Otto Normal, also jetzt nicht als Prepper, sondern derjenige, der jetzt wirklich vielleicht mal für ein paar Tage autark leben möchte, wie weit soll man da gehen?
Ich finde tatsächlich die Checklisten vom BBK super. Also da kannst du deine Häkchen machen und wenn du alle Haken gemacht hast, dann ist doch gut. Dann ist doch super. Dann bist du für die 10 Tage ausreichend ausgerüstet und wenn dir was fehlt, ja, dann wird vielleicht, und das ist das Schöne, wenn alles machen, dann wird dir vielleicht jemand anders irgendwie weiterhelfen können. Aber zumindest, wenn du Wasser hast, wenn du Erste Hilfe hast, wenn du irgendwie eine Campingtoilette hast, wenn du was zum Warmmachen von deinem Essen hast und Licht ohne Strom hast, dann kommst du doch in einem Blackout schon super so zurecht, dass du zumindest überlebst. Ist vielleicht nicht komfortabel und ist vielleicht nicht toll. Mhm. Und auch bei Kälte mit irgendwie Winterklamotten im Wohnzimmer zu sitzen, ist halt auch nicht cool, aber also, haha, Wortwitz, doch, es ist cool, aber dann, das macht vielleicht keinen Spaß, aber es ist halt einfach dann schon mal besser, als gar nichts zu haben, weil gar nichts zu haben bedeutet, im Notfall vielleicht auch einfach an einem blöden Unfall zu sterben. So ja. Muss man es halt einfach sagen. In so vielen, in so Blackout und so vielen so relativ nüchternen Geschichten über so Stromausfälle und sowas, ist es häufig auch ein Riesenproblem, wenn du ins Krankenhaus musst, zum Beispiel, wegen einer kleinen Wunde oder wegen etwas, was du halt selber nicht versorgt bekommst. Mhm. Und die Fahrt zum Krankenhaus und die Stimmung im Krankenhaus, und das, wer schon mal irgendwie Freitagabends in der Notaufnahme war, der kann sich ungefähr vorstellen, wie es halt dann während so einem Blackout im Krankenhaus aussieht. Das ist lebensgefährlich, weil die Leute sind aggressiv. Du kannst an einer Blutvergiftung, wenn du nicht behandelt wirst, weil zu viele da sind, irgendwie einfach dann halt sterben. So, und das ist halt echt vermeidbar mit so ein bisschen Vorbereitung. Und du sagtest vorhin, dass die Stimmung in den Supermärkten bei den Toilettenpapier bei der Krise schon aufgeheizt war.
Ja.
Das habe ich auch erlebt. Also an der Kasse, ich brauchte kein Toilettenpapier natürlich, weil habe ich ja, aber die Menschen waren echt aggressiv, weil sie nicht zwei oder drei Pakete Toilettenpapier mitnehmen durften, sondern nur eins. Und da wurden die echt aggressiv wegen Toilettenpapier. So, jetzt überleg mal. Ich meine, klar, gar kein Toilettenpapier mehr haben ist unangenehm, aber da geht's halt nicht ums Überleben. So, am Ende kannst du es halt auch machen wie in den arabischen Staaten, die Hand benutzen und die am Ende waschen. So, das ist, geht auch. Du stirbst halt nicht da dran. Jetzt überleg mal, wie es ist, sobald du kein Essen mehr bekommst oder du halt wirklich irgendwie der Notdienst nicht kommen kann, weil die Ampeln nicht mehr funktionieren, Stau auf den Straßen ist und du halt irgendwie eine Verletzung hast, weil du dich irgendwie doof geschnitten hast oder sowas. Also es kann echt schnell echt eklig werden. Und ich glaube, es gibt da so einen Spruch, ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl, aber zwischen Ordnung und absolutem Chaos sind nur 3 Mahlzeiten oder so. Irgendwie sowas habe ich mal gehört, gibt so einen Spruch. Und so kann echt schnell eskalieren. Gerade in so einer Gesellschaft wie heute, so einer modernen Gesellschaft, wo halt sehr viel Fremdverantwortung besteht, wo man sich darauf verlässt, dass Versorgungsketten funktionieren und dass man halt nicht selber durchkommt für ein paar Tage, sondern man irgendwie einkaufen muss. Sonst hat man nichts mehr.
Insofern macht es ja dann auch Sinn, seine Nachbarn und Nachbarinnen auch zu sensibilisieren, weil ist ja auch eine unangenehme Situation. Nehmen wir mal an, man hat selber dann guten Trinkwasservorrat und der Nachbar jetzt nicht. Und so ab dem zweiten Tag, ich meine, ist ja mein Nachbar, den kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie hängen lassen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht sagen, komm du, dann kommt der Nächste. Und ist ja auch ein ganz schwieriges Feld, ne? Wie würdest du denn damit umgehen? Also wenn der Nachbar jetzt nicht auf uns gehört hat, trotz unseres Podcasts heute hier.
Also ich habe meinen Nachbarn ganz klar, habe ich aufgeklärt, auch im Zuge von so Dokus, die dann halt hier, wo Kamerateams da waren und so, dann wurden die halt auch interviewt und ich habe halt auch ganz klipp und klar gesagt, so Leute, ihr müsst mal gucken. Jetzt ist natürlich, ist meine Nachbarschaft jetzt auch, die kennen das noch mit dem Einmachen und sowas. Das heißt, das ist halt für die nichts großartig Neues.
Du wohnst auf dem Land, oder?
Ich wohne auf dem Land, genau. Und ich habe jetzt hier nicht so die Hippen mit 20er um mich herum wohnen, sondern das ist halt, die könnten auch, wenn sie jungen Eltern geworden wären, könnten es auch meine Eltern sein. Und die kennen halt noch so dieses Einmachen und Einkochen und so und sind halt hier auf dem Land ja eh damit auch mit sowas eher vertraut. Jetzt ist es halt auch so, in der Prepper, eine goldene Regel des Preppens ist es, nicht darüber zu reden, dass du preppst. So, einfach damit du dich nicht angreifbar machst und niemand halt vor deiner Haustür stehen kann.
Dann machst du ja gerade alles falsch.
Ich mache das total falsch. Ich mache das auch bewusst falsch. Manche sagen, du solltest dich dann bewaffnen. Das halte ich nichts von, weil Waffen sind, wenn sie legal sind, nicht unbedingt geeignetes Mittel, sondern eskalieren Situationen dann eher. Ich mache das eher so, dass ich eine Gemeinschaft versuche, um mich herum zu etablieren, also um mich herum aufzuklären und so ein bisschen be the change you want to see in the world. Ne? Also so ein bisschen, ich versuche das, was ich gerne in Deutschland komplett sehen würde, dass alle preppen, damit wir eine große widerstandsfähige Gemeinschaft sind oder Gesellschaft sind, versuche ich so im Kleinen hier um mich herum auch zu etablieren, dass ich die Leute aufkläre. Und es ist jetzt halt auch so, dass ich so ein bisschen, ich kriege immer wieder mal so Warnungen von denen, so ey, hier Sturmgefahr und so, Nina-App, dies, das. Und das ist halt ganz cool, weil die sozusagen jetzt auch auf den Trichter sind, da nach so Warnungen zu schauen. So, was ich, was grundsätzlich schon immer so der Fall war, aber mit einer Nina-App und so, das ist vielleicht neuer. Und das finde ich ganz schön, dass so Sachen halt auch fruchten. Und halt so grundsätzlich dieser Prepping-Gedanke oder dieser Krisenvorsorge-Gedanke, der halt auch in der Gemeinschaft hier fruchtet. Und ich habe auch nicht das Gefühl, jetzt hier der Spinner zu sein. Also es ist tatsächlich so, dass meine Nachbarn und meine Familie und Freunde, die wissen das alle und die kommen dann auch eher auf mich zu und zeigen mir dann, hey, hier, das mache ich jetzt auch, hier, das habe ich jetzt oder so. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Sache. Und ich glaube, dass das halt auch echt dazu beiträgt, dass man sich gegenseitig stützt und schützt. Aber na klar, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwann die Kacke so richtig am Dampfen ist und auch ich auf der letzten Flasche Wasser hänge, dann muss auch ich die Tür zumachen und sagen, sorry, es geht leider nicht so, weil meine Familie ist halt nun mal immer noch Prio 1 für mich. So ist es ganz natürlich.
So oder ähnlich hast du ja, glaube ich, auch den Satz formuliert im ZDF. Der wurde dir ja dann auch wieder irgendwie anders ausgelegt. Ne? Also da gibt's ja auch entweder die Hater, die Neider, also ja. Viele wollen es ja auch falsch verstehen. Ne?
Ja, ich war da der Egoist. Weil ich, der Egoist, der vorbereitet ist, lehne Menschen, die sich vorher keine Gedanken gemacht haben, lehne ich an der Tür ab und deswegen bin ich ja so ein Egoist. Ja. Also diese Denke, dass der Mensch, der sich vielleicht keine Gedanken gemacht hat und dann zum Prepper kommt und meint, da durchgefüttert zu werden, dass der vielleicht ein Egoist ist, so weit denkt halt keiner. Aber also das ist, wie du es machst, machst du es falsch. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ich würde echt nicht gerne Politiker sein, weil egal, was du sagst, irgendwer reibt sich immer daran auf. Und das ist absolut. Halt so. Aber da musst du mit leben, musst überzeugt sein von dem, was du tust und wie du es tust und dann ist okay.
Das ist der Punkt, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann hat man halt verschiedene Meinungen. Das ist halt so. Ne? Und da gibt es halt auch welche, die haben auch eine Lust daran, das Gegenüber so ein bisschen klein zu reden oder fertig zu machen oder ins falsche Licht zu stellen.
Ja.
Ist halt heutzutage auch so. Ne? Bei dem Thema Stromausfall nochmal, ne? Da ist auch das Thema Bargeld. Jetzt bin ich ja in der Bank beschäftigt und weiß ganz genau, naja, Stromausfall, es gibt kein Bargeld mehr. Das heißt, das musst du dir wirklich vorher besorgen.
Ja.
Jetzt steht hier aber keine Angabe drin, sondern da steht genügend Bargeld. Gut, kann man natürlich jetzt sagen, kommt immer auf den Lebensstandard an, aber du hast ja vorhin gesagt, ich kann mir eh nichts kaufen. Also die Frage ist, was würdest du da so empfehlen in so einem normalen, also jetzt nicht die Welt geht unter, sondern im normalen Krisenszenario, wir haben wirklich 10, 14 Tage einen Stromausfall und danach läuft hoffentlich die Chose wieder. Was mache ich mit dem Bargeld und wie viel sollte ich da vorrätig halten?
Ja, schwierig. Ich muss sagen, Bargeld ist so ein Thema, das habe ich lange Zeit vernachlässigt. Aber halt auch eher, weil das für mich nicht so eine große Priorität hat. Ich habe stattdessen einen Tauschmittelvorrat. Also bin da eher so auf dem Trichter. Whisky. Naja, tatsächlich, ja.
Also ja, nee, hab ich tatsächlich mal woanders gesehen. Der hatte dann so verschiedene Whiskyflaschen. Wo ich aber doch denke, also ist das nicht übertrieben? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, 10 Tage Stromausfall, da gehe ich doch nicht draußen zum Nachbarn und sage, hey, komm, hier hast du ein Whisky, gib mir mal ein Brot oder sowas.
Ne? Nee, natürlich nicht. Also es ist halt eher so... ist auch wieder Rotationsprinzip. Ich habe halt einen Vorrat an Alkohol. Klar, den genieße ich auch ab und zu mal. In der Krise würde ich da die Finger von lassen. Wenn dann jemand Interesse daran hat, zu tauschen, dann habe ich es halt so. Besser haben statt brauchen.
Bargeld, ist auch Zigaretten so eine Währung? Oder ist das, weil so wenige Leute nur noch rauchen, keine Währung mehr?
Tatsächlich reicht das von Alkohol, Zigaretten, Tabak, Rasierklingen, 1984 von George Orwell, lässt grüßen. Und Kondome, habe ich auch mal gehört, ist auch so ein Ding. Weil, okay. Klar, also, aber das sind halt schon so für so Szenarien, wo es ein bisschen länger andauert, ne? Weil ich glaube, also wenn man wirklich nicht verhüten kann, dann kann man aber auch 10 Tage die Finger voneinander lassen. Weiß ich nicht, ob man dann unbedingt Kondome braucht.
Wenn es kalt ist, ne?
Ja. Ja, eine Decke. Ja, genau. Also Blackout-Babyboom sozusagen. Ja, ich meine, Sinnhaftigkeit hin oder her, es gibt für alles Pro- und Kontra-Argumente, ne? Das ist halt ganz klar. Ich bin da so eher, ja gut, ich habe Kondome, habe ich jetzt nicht hier rumliegen, aber warum nicht, ne? Also, mein Gott. Auf der anderen Seite, wenn man Kinder hat im vielleicht Teenager-Alter, wo man weiß, die sind da in der Richtung schon aktiv, bin ich zum Glück noch von verschont. Aber wer weiß, vielleicht ist das für den einen oder anderen dann doch sinnvoll, wenn man so offen mit seinen Kindern darüber reden kann, dass wenn der Freund dann im Blackout vorbeikommt, dass man dann sagt so, hier, pass auf, du kannst gerade in der Apotheke keine holen. Ich weiß, was bei euch abgeht. Bitte, hier, nimm, benutz. So, ne, weil brauchen kein Blackout-Baby. So, ne, also kann durchaus sinnvoll sein. Ich persönlich mit Bargeld weiß ich nicht, wie zielführend das ist. Also bevor ich Bargeld vorrätig halte und hort, würde ich eher sagen, steck die Kohle erstmal in Notvorrat, in Trinkwasser und in andere Dinge. Wenn du dann noch Zeit hast und noch Interesse hast, dann kannst du natürlich einen Bargeldvorrat anlegen. Kleine Scheine, die Menge ist schwer zu sagen, weil Angebot und Nachfrage im Blackout, Stromausfall, hast du natürlich auf einmal eine Preissteigerung. So. Ob du dann mit 1000 Euro noch irgendwo hinkommst, jetzt vorratstechnisch gesehen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das ist schwer einzuschätzen. Das ist, das weiß man halt nicht, wo die Reise hingeht. So ein bisschen Kristallkugel gucken. Deswegen ist es da echt schwer, Empfehlungen zu machen. Wahrscheinlich, wenn man denkt, es reicht, dann packt nochmal eine Schippe drauf und dann ist gut. Ne? Also schwer zu sagen. Ich würde aber die Priorität tatsächlich, bevor ich Bargeld auf Lager lege, würde ich halt gucken, dass ich die Sachen, die ich verbrauchen kann, auf Lager lege.
Lockt ja auch im Zweifel böse Buben an, ne? Also wenn die wissen, da liegt irgendwo Bargeld im Haus rum, ne?
Ich meine, am Ende lockt dein Notvorrat auch böse Buben an. Ne? Also da muss man halt ganz gut, klar
aber
sagen. Glaub,
den würde ich dann auch freiwillig rausgeben. Also bevor ich da mit dem Leben bedroht werde, würde ich sagen,
dann gucke ich halt an. Nein, das sowieso.
Dann gehen halt auch an den Bach oder
so. Ne? Ja, das sowieso, das ist klar. Das ist bei Bargeld ja auch dann nicht anders. Aber ja, also wie gesagt, Priorität sehe ich eher woanders. Bargeld ist so ein Nebenschauplatz.
Aber Philipp, ist das nicht alles so eine theoretische Betrachtung oder gibt's auch wirklich praktische Erfahrung irgendwo auf dieser Erde, wo es mal so einen längeren Stromausfall gab oder so eine längere Krise, wo diese ganzen Maßnahmen auch sozusagen gefruchtet haben? Also, dass man weiß, das hat sich bewährt. Oder ist das alles so theoretisch? Ich meine, der Thriller Blackout ist ja auch ein Fantasiegebilde. Letztendlich hat er auch was mit Terroristen zu tun, die Strommasten da manipulieren und die Zähler und da eingedrungen sind in die Stromnetze. Ist ja nicht so, dass der Strom jetzt einfach so ausgefallen ist, sondern das war ja eigentlich ein Terroranschlag. Ne?
Ja.
Kann natürlich auch alles passieren, keine Frage, aber wir wollen jetzt auch nicht zu düster da rangehen. Aber gibt es ein Szenario auf der Welt, wo man sagt, okay, das hat wirklich was gebracht, dass man das und dieses dann auch vor Ort hatte, oder ist das alles so Theorie?
Also es ist auf keinen Fall alles Theorie. Es ist halt mit so Risiken ist immer so ein bisschen Glaskugel gucken und ein bisschen nassen Finger in die Luft halten sozusagen. Ne? Du weißt halt nicht, ob und wann es eintritt, aber du weißt, wenn es eintritt, dann ist es verheerend. Und in der Sprache des Risikos, ich bin Informationssicherheitsbeauftragter. Ich bin in einem Unternehmen für die Informationssicherheit, also Cybersecurity, dafür bin ich zuständig. Und ein Teil meines Berufes ist es halt, Risiken zu bestimmen. Und das machst du halt nicht so mal Bauchgefühl, Pi mal Daumen, sondern du entscheidest für dich selber oder für dieses Unternehmen, legst du fest, bestimmte Abstufungen an Wahrscheinlichkeiten und bestimmte Abstufungen an Auswirkungen. Und
stimmt, das hast du auch mal im Podcast vorgestellt. Da kannst du in so eine Matrix anlegen und damit so eine Wahrscheinlichkeit des Risikos einwerten. Ne?
Genau. Risikobasierte Krisenvorsorge habe ich den im Podcast genannt. Und diese Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen ergibt am Ende für dich ein Risiko. Also du kannst beispielsweise, du bestimmst die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Ereignis, wie zum Beispiel ein Erdbeben, mit 1 bis 4. Und dann die Auswirkungen davon auch mit 1 bis 4. So, und dann, dass beides multipliziert, ergibt dann dein Risiko. Das ist die einfachste Art und Weise, wie du es machst. Und die Auswirkung, wenn die immer katastrophal ist, dann wird das Risiko auch immer hoch sein. So. Und deswegen sollte man sich um hohe Risiken, sollte man sich halt nur mal kümmern. Weil, warum macht man diese Risikoabschätzung? Weil du wissen willst, wo fange ich an? Nicht will ich überhaupt, sondern wo fange ich an? Was mache ich zuerst? Und wenn eine Auswirkung halt immer hoch ist oder groß ist, dann ist das Risiko immer hoch und dann wird das immer relativ weit oben rangieren, dass du das machen solltest. So, das erstmal zu dem. Als Beispiel, kommt mir immer so ein bisschen in den Sinn, ich habe zum Beispiel aus der Ukraine, da habe ich gehört, das gibt ja so, da ist ja mit Strom die Versorgung nicht so gewährleistet rund um die Uhr. Also das ist teilweise wird da der Strom über Stunden abgestellt und da haben sich die Bürgerinnen und Bürger da überlegt, teilweise, also in Gebieten, wo jetzt nicht unbedingt Kämpfe sind, sondern halt auch, da gibt's ja auch ruhigere Gebiete, wo trotzdem der Strom abgestellt wird. Und da haben die sich sowas wie Powerbanks, so größere Notstromaggregate, also nicht Benzinaggregate, sondern so Batterien, quasi Powerstations nennen die sich, haben die sich bereitgestellt und laden die halt auf, wenn Strom da ist. Und wenn er nicht da ist, dann benutzen sie halt diese Powerstations, diese Akku-Packs. Und darüber können die dann Sachen weiter betreiben. Und das ist halt ganz klare Maßnahme, die aus einem Risiko, nämlich dass der Strom weg ist, entstehen, eingeführt wurde, sozusagen. Also Maßnahme, die da eingeführt haben. Mhm. Eine andere Sache ist, jetzt letztes Jahr war es ja mit dem Ahrtal. Mhm. Und da habe ich eine Geschichte von einer Frau gehört, die die Nacht über auf dem Dach verbracht hat. Mhm. Im Pyjama, es war nicht gerade warm und es war natürlich auch furchtbar, da in der Dunkelheit zu sitzen und um einen herum Schreie zu hören und was weiß ich. Also ein ganz schlimmes Erlebnis. Und ich musste dann so daran denken, ja, wenn sie vielleicht einen Fluchtrucksack gehabt hätte und in dem Moment geistesgegenwärtig, wo die Flut kam und wo das sie quasi in ihr Haus gedrückt ist und sie dann aufs Dach geflüchtet ist, wenn sie da den Fluchtrucksack geschnappt hätte, hätte Fahrradkette, ne? Das ist halt eine theoretische Überlegung, aber wenn sie den gehabt hätte, hätte sie vielleicht gedacht, oh, ich muss meinen Fluchtrucksack schnappen, dann hätte sie zumindest so für die Nacht über so Dinge zur Hand gehabt, die ihr das Leben komfortabler gemacht hätten oder wo sie mit sie auf sich besser aufmerksam hätte machen können. Eine Taschenlampe, Knicklicht. Sie hätte vielleicht eine Decke da drin gehabt, mit der sie sich hätte zudecken können. Sie hätte ein Radio gehabt, was sie anmachen hätte können, um zu hören, was Sache ist und hätte vielleicht sogar ein Ersatzhandy gehabt oder, ne? Also solche Sachen. Das ist durchaus schon sinnvoll. Es gibt für alle Maßnahmen gibt es schon sinnvolle Beispiele. Aber natürlich so ein Blackout, so ein kompletter Blackout, da gibt's halt, es gibt eher so überregionale Stromausfälle, die sich aber nicht auf ein ganzes, zum Beispiel europäisches Netz ausgewirkt haben. Also in USA gab's immer wieder Stromausfälle, im Münsterland gab es
das mal, ne? Genau. Bei dem Schnee,
genau.
Die
Strom genau.
Ist umgeknickt. Ne?
Richtig. Mhm. Und da bist du froh, wenn du einen Notvorrat hast, so, weil einfach dann auch die Hilfskräfte wegen der Umstände, der Naturereignisse halt nicht bis ins Dorf kommen. So, ne? Mhm. Und solche Geschichten hast du halt im Kleinen. Dieses Große, das hast du jetzt erst so im Rampenlicht, weil es sich halt so ein bisschen zuspitzt in die Richtung, ne? Energiekrise, dann jetzt die Abschaltung der Atomkraftwerke kombiniert mit den Dürren, die du jetzt die letzten Jahre an den Flussregionen hattest, was natürlich auch eine Gefahr darstellt für die Atomkraftwerke im Ausland, die uns halt mitversorgen dann in so flaute Zeiten, wo halt unsere Windkraftwerke und Sonnenkollektoren halt nicht so viel Energie liefern. Das kann dann halt alles so ein blödes Zusammenspiel sein, wo es dann halt einfach passieren kann, dass was schief geht. So. Mhm. Und ja, das ist halt einfach was, wo ich finde, sollte man sich halt zumindest mal gedanklich mit beschäftigen und nicht einfach nur belächeln.
Was ist denn für dich das wahrscheinlichste Szenario, jetzt für dich persönlich?
Das wahrscheinlichste Szenario. Also ich finde persönlich ein sehr wahrscheinliches Szenario oder ein sehr eins, wo ich am ehesten noch das am realistischsten finde, so ganz privat, ist so ein Hausbrand. ist nichts, was ich von der Hand weisen würde. Allein die, ich bin Fachinformatiker, allein die Anzahl der elektrischen Geräte, die wir zu Hause haben, die steigern dann halt natürlich auch das Risiko am Ende. Da braucht man sich nichts vormachen. Jetzt tatsächlich zuletzt gesagt mit der Erwähnung oder die was wir jetzt gerade besprochen haben mit den Dürreperioden, den Flüssen, die ihr austrocknen und diese Abschaltung der Atomkraftwerke und so, finde ich schon, dass so ein Blackout noch nicht vom Tisch ist. Also dass es noch wahrscheinlicher ist, als es vor ein paar Jahren war und dass da diese ganze Thematik trotz in Anführungszeichen überstandener Energiekrise, ne, also ist jetzt halt auch nicht mehr so ein Hype-Thema, aber trotz dessen finde ich immer noch, dass der Blackout ist noch nicht vom Tisch. Also
wir hatten einen sehr milden Winter, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Hätten wir jetzt einen harten Winter gehabt, da weiß ich auch nicht, wie das geworden wäre. Ne? Und jetzt sind die AKWs vom Netz.
Ja.
Also für mich ist das auch ein Thema, so Netzstabilität, ne? Weil es soll ja demnächst elektrisch geheizt werden, wir sollen elektrisch fahren, wir haben eigentlich zu wenig Strom für diese ganzen Themen und viel zu instabile Netze und vor allem im Sommer können wir uns vor Ökostrom nicht retten und irgendwann im Winter haben wir dann so relativ wenig. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also insofern, ich halte das auch für eine durchaus mögliche Krise. Jetzt ist es ja bei dir so, du machst beruflich, beschäftigst du dich mit Krise und privat sozusagen als Hobby oder so, schon fast nebenberuflich. Wie ist das denn, wenn du so in Urlaub fährst? Also kannst du dann den Urlaub noch richtig gehen? Weil du hast ja keine Vorräte mit, du hast kein Kurbelrad mit.
Also tatsächlich, ich mache ja so anscheinend auf manche den Eindruck, ich würde sehr sorgenvoll durch die Welt gehen. Das Witzige ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Also du hattest vorhin Sonnenblumenöl angesprochen, hat mich absolut nicht gejuckt, dass das Sonnenblumenöl leer ist in den Supermärkten. Dass Mehl, Nudeln und sowas alles aufgebraucht waren, dass Toilettenpapier nicht verfügbar war. Das hat mich alles überhaupt nicht gejuckt. Ich habe mich eher geärgert, jetzt kann ich meinen Notvorrat nicht weiter nochmal nachrüsten. Okay, dann wird der halt ein bisschen schmaler. So, aber am Ende bin ich da entspannt durchgegangen und war so, ja, okay, alles klar, interessiert mich nicht wirklich. So, ist interessant zu sehen, dass das passiert, aber es beeinflusst mich nicht. Also die Vorsorge nimmt mir Sorgen und ich gehe ohne Angst durchs Leben. Jetzt ist im Urlaub, was ich mache, ist, ich packe eine Stautasche. Die nehme ich mit. Das heißt, dass wenn wir auf längere Fahrt gehen, dann kommt die Stautasche mit, da ist Wasser drin, da sind so diese sogenannten MREs, also so fertig gepackte militärische Mahlzeitenpakete sind da drin. Was man,
ach, das
also,
sind die, die so 30 Jahre halten, so ungefähr, ja?
So ungefähr, diese Bundeswehr Angehörige kennen das als Einmannpackung. So, das ist halt so ein, kannst du quasi so mitnehmen, brauchst nur ein bisschen Wasser und dann kannst du das benutzen.
Habt ihr das schon mal gegessen?
Nee, noch nicht.
Ah ja.
Ich bin immer wieder verlockt oder ich habe immer wieder auf dem Plan, da mal so ein paar Dinger von zu testen, weil ich habe da, ich sammle die, ich habe da einige von und ich finde die halt cool. Ich finde, da kommt halt Praktisches und Funktionelles, gut Durchdachtes total zusammen und das fasziniert mich immer sowas. Aber da die Stautasche, die kommt halt auf Reisen mit und im Urlaub, naja, also es muss schon echt ein Zufall sein, dass genau wir in der Urlaubswoche erwischt werden. Das ist halt ein abschätzbares Risiko, so, ne? Das ist halt eine Woche und da kann ich mit leben oder zwei. So, das ist dann halt so. Egal was passiert im Urlaub, wenn es dich erwischt, ist halt doof. So, wir hatten mal Keller unter Wasser wegen einer geplatzten Leitung im Urlaub, zwischen zwei Urlauben sozusagen. Es war ein bisschen doof. Passiert halt, ist halt Mist, hat auch keiner mitgerechnet. Ja. Ich gehe eigentlich recht entspannt durchs Leben.
Okay, ja, das finde ich super. Nochmal, also wer das jetzt mal nachlesen möchte, der findet bei dir auf der Homepage unter Maßnahmen das Thema Blackout-Vorbereitung. Das war ja das Ursprungsthema, wo wir heute angefangen haben. Das Thema Notfallrucksack könnte man auch eine ganze Sendung rausmachen. Machst du ja, glaube ich, auch demnächst. Kann man demnächst sich auch anhören und anschauen bei dir.
Ja.
das Thema Notvorrat und Erste-Hilfe-Set. Und ansonsten kann man dann seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Genau.
Ich halte erstmal fest, du findest das gut, dass wir in Hahn aufklären. Und
voll.
Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich heute dazu bereit erklärt hast, da Licht ins Dunkel zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, sag ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch schöne Grüße an die Verantwortlichen in Hahn. Habt ihr gut gemacht, finde ich super. Ja, und ich freue mich, dass das Anklang findet und danke dir vielmals für das schöne Interview.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.